Hallo und herzlich willkommen zu Endlich erfüllt arbeiten, dein Podcast für Karriere und berufliches Ankommen. Mein Name ist Janike Stör und ich unterstütze Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. In dieser Folge spreche ich mit Hermina Dejana, einer Frau, die mehr als ein halbes Berufsleben lang in der Welt von Werbung, Unternehmensberatung und Gastronomie unterwegs war. Immer mit vollem Einsatz, immer auf höchstem Niveau. Doch erst mit Anfang 50, mitten in einer Lebenskrise, hat sie den Schritt gewagt, sich ganz neu zu erfinden. Mit einer eigenen Tomatensoße, gekocht nach traditionellen italienischen Methoden, aus frischen Tomaten zur Erntezeit produziert, ohne Kompromisse. Hermina erzählt, wie aus einem kleinen Ausflug in den Supermarkt die Idee entstand, ein eigenes Produkt auf den Markt zu bringen. Sie nimmt uns mit in die Höhen und Tiefen dieses Weges, von der Euphorie der ersten Verkäufe über das Scheitern an den Strukturen des Lebensmitteleinzelhandels bis zur Entscheidung, alles hinzuschmeißen und es online nochmal neu zu versuchen. Diese Geschichte ist kein klassisches Gründungsmärchen, sondern ein ehrlicher, inspirierender Erfahrungsbericht über Mut, Prinzipientreue und die Kraft, nach Rückschlägen neu anzufangen. Und darüber, was passieren kann, wenn man plötzlich merkt, das ist jetzt wirklich meins. Bevor es aber in die Folge geht, habe ich noch einen Hinweis in eigener Sache. Und zwar findet am Samstag, den 17. Mai von 10 bis 13 Uhr mein Workshop statt, wie du im Job Grenzen setzt und kommunizierst. Und wenn du dabei sein möchtest, dann klicke gerne auf den Link in den Shownotes oder schau auf meiner Webseite vorbei, denn es sind noch einige Plätze verfügbar. Es ist ein Workshop, in dem wir konkrete Fälle bearbeiten, wirklich individuell in die Tiefe gehen, sodass du lernst, wie du im Job deine Grenzen klar, aber freundlich kommunizieren kannst. Und zwar so, dass sie ankommen und angenommen werden. Das ist nämlich ein total wichtiger Bestandteil, um berufliche Erfüllung leben zu können, die eigenen Grenzen verteidigen zu können und für sie einzustehen. Wenn du also dabei sein möchtest, findest du alle Informationen über den Link in den Shownotes oder natürlich auch auf meiner Webseite janikestör.com. Ich wünsche dir jetzt viel Freude bei dieser Folge, dein Janike. Hermina, herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich total, dass du heute zu Gast bist und möchte mit der Frage mit dir starten, was für dich persönlich berufliche Erfüllung bedeutet.
Sehr schöne Frage. Also berufliche Erfüllung ist, wenn du etwas machst, woran du selber glaubst. Also wenn du einfach überzeugt bist, dass das, was du machst, gut ist für dich, für die Menschheit, für die Kunden, für die es bestimmt ist. Ja, also das ist so für mich so die berufliche Erfüllung, dass ich wirklich dran glaube.
Ich finde, da hört man schon deine ganze Leidenschaft raus aus dieser Definition. Super schön, aber bevor wir verraten, was du machst, würde ich gerne nochmal einen Blick mit dir zurückwerfen, und zwar, wie du in dein Berufsleben gestartet bist. Magst du kurz erzählen, wie es bei dir losging?
Ich bin ja nicht mehr ganz so jung, also ich muss mich kurz fassen. Also meinen ersten Nebenjob hatte ich schon mit 14 Jahren, weil ich das immer toll fand, eigenes Geld zu verdienen. Das war für mich immer Antrieb, schon ganz jung. Dann habe ich studiert in Heidelberg, Italienisch, Französisch mit Schwerpunkt Wirtschaft. Da habe ich halt Kommunikation, Sprachen geliebt, festgestellt, ich möchte auf gar keinen Fall als Übersetzerin oder Dolmetscherin arbeiten, was ich ursprünglich mal dachte, es sei gut. Und bin dann, wollte unbedingt in Marketing, Werbung, und das habe ich auch gemacht. Ich habe bei Wundermann Worldwide angefangen als Assistentin und war nach anderthalb Jahren International Account Director, weil ich einfach so wahnsinnige Lust hatte auf Arbeiten und gebrannt habe dafür. Und eigentlich ist mir die Selbstständigkeit auch nie schwer gefallen, weil ich für meine Arbeitgeber genauso gearbeitet habe. Also ich habe da nie Unterschiede gemacht zwischen ich arbeite für jemand oder ich arbeite für mich, sondern ich habe eigentlich immer das Ergebnis, den Erfolg als Ziel gesehen. Und habe mich da auch durchgesetzt, also durchgebissen. Ja.
Du hast dann aber irgendwann den Wunsch entwickelt, nicht mehr für andere zu arbeiten oder nicht nur für andere zu arbeiten, und hast den Weg in etwas Selbstständiges gewagt.
Ja, das war auch erst mit einer PR- und Marketingagentur, also nachdem ich mehrere Jahre wirklich so ziemlich auch in Männerdomänen und mit Männern und als einzige Frau in der Geschäftsleitung und so gearbeitet habe, hatte ich auch dann den Wunsch, irgendwie mein eigenes Ding zu machen, und hatte zu dem Moment eine Modefirma, eine sehr exklusive Modefirma als Kunden gewonnen. Das hat sowieso nichts in diese Beratung, also war ich in der Unternehmensberatung und habe eine Unit geleitet, das passte da auch irgendwie alles nicht. Und ich hatte wahnsinnig Lust mal auf Frauenthemen. Und bin dann rausgegangen, habe mich selbstständig gemacht, hatte diese Modefirma als Kunden, habe aber auch so im sozialen Bereich einiges gemacht, habe auch mit eigenem Geld, habe mich engagiert, so Brustkrebsaufklärung mit Prominenten gearbeitet. Und das wäre ja alles, ich sage jetzt mal in einer klassischen Unternehmensberatung mit hauptsächlich Männern, gar nicht, die hätten mich ja ausgelacht. Und also habe ich ja mal ganz andere Themen gemacht, bin dann aber trotzdem wieder sehr schnell auch so in Projekte gekommen mit Spirituosen, also auch wieder sehr männerbehaftet, aber auch gut. Also ich habe da auch nie große Unterschiede gemacht.
Und über diesen Umstieg von der Agenturwelt und der Anstellung zur Selbstständigkeit reden wir heute nicht, sondern bei dir ist ja noch ganz viel passiert, das den Wunsch nach einem eigenen Produkt auch hat entstehen lassen.
Ja.
Wie kam es denn dazu?
Also ich habe meinen Ehemann kennengelernt, bin ich gerade 18 geworden, also ging noch zur Schule. Und er war Gastronom, war also aus Neapel nach Deutschland gekommen und hat mit seinem Bruder die Pizzeria seines Vaters in Oberursel übernommen. Ich habe immer als Kind schon gerne gegessen, ich habe immer gerne gekocht. Ich war schon mit 12 stand ich in der Küche und habe gebacken und gekocht und gemacht. Und dann habe ich auch noch einen italienischen Gastronom kennengelernt. Also das Thema Essen, das hat komplett überhand genommen in meinem Leben schon immer. Und ich habe mit ihm oder ich habe ihn begleitet, sagen wir es so, begleitet aus dieser Pizzeria ein sehr gehobenes, tolles Restaurant zu machen. Sie haben sich ausbilden lassen am Istituto Etoile in Chioggia in Italien. Das ist so die Kaderschmiede der gehobenen Gastronomie oder der Sterne- oder Starköche. Und da hast du ja alles mitbekommen, ne? Und dass eben Italien nicht nur Pizza und Pasta ist und Restaurant mit aufgebaut und wir haben dann geheiratet. Also es war immer dieses Essen. Das Witzige war auch, ich war ja eine Zeit lang sehr viel international unterwegs, zu Zeiten vor 9-11, wo du also noch Lebensmitteleinkäufe oder sowas mit in die Business Class nehmen konntest. Also ich so im Kostüm, High Heels, die Männer nur mit so einer kleinen Aktentasche, ich mit meinem Handtisch, und da irgendwie Tüten vom Duty Free mit Essen für die ganze Familie. Und eines Tages eigentlich war das nicht eine Idee von mir, sondern es war, dass ich ein kleines Projekt hatte für einen Supermarkt in Oberursel, auf das ich ehrlich gesagt gar keine Lust hatte, weil, aber irgendwie mein Mann sagte damals, komm, jetzt hilf ihn doch mal, wir wollen da irgendwie was machen. Und dann sagt, ja, komm, gut will, machen wir halt. Aber dann kam tatsächlich dieser Tag, den ich ganz klar benennen kann. Ich stand in diesem Supermarkt und hatte das Projekt gemacht, alles war super und dachte, warum hat jemand wie du kein eigenes Foodprodukt? Also, du hast so viel gemacht in deinem Leben und dann noch die Gastro und dies und das. Da kann man doch mal ein eigenes Foodprodukt haben. Und dann habe ich den Marktleiter, der jetzt gar nicht so viel zu entscheiden hat, aber ich habe ihn mal gefragt, sag mal, wie wäre das? Und dann sagte er, doch, das machen wir. Finde ich cool, alles, was du gemacht hast, war super. Was ist es denn? Und ich hatte keine Antwort. Ich wusste ja selber noch nicht. Und eigentlich wollte ich mir irgendwie, ich glaube, das will jeder, dass ich irgendwie ein Denkmal setzen, dass du irgendwie was erfunden hast, was es vorher noch nie gegeben hat. Und aber weißt du, mir ist nichts eingefallen. Also ich bin alle Feinkostläden durchlaufen und bin überall und habe geguckt, was fehlt, was vermisse ich. Und mir ist echt nichts eingefallen. Und ich war ziemlich verzweifelt, weil ich dachte, du hast jetzt hier eine Chance, ne? Solange das Eisen heiß ist, ne? So, jetzt müsstest du was liefern. Und dir fällt nichts ein. Das kann ja wirklich nicht wahr sein. Du, und dann stand ich in der Küche, mein Sohn war da mit Freunden und ich kochte Tomatensauce. Ganz normal aus Dosentomaten, so wie ich das immer gemacht habe, weil ich hatte ja fertige Tomatensoßen auch schon gekauft und probiert, aber ich war ja mit einem Neapolitaner verheiratet, also wurde dann irgendwann zwar geschieden, aber ich glaube, mit der falschen Tomatensoße wäre ich noch eher geschieden worden. Kam für uns nicht in Frage. Hab gekocht und stand da und sagte, Mensch, jetzt hast du die Idee. Jetzt weißt du auch, was fehlt. Und ja, so war die Idee geboren. Und da ging es ganz schnell.
Das klingt richtig bezaubernd. Ich würde gerne nochmal von dir wissen, wie du auf diese Idee kamst, dass du ja ein Produkt haben müsstest. Also wie ist das entstanden, dieser Wunsch in dir, dass du was in deinem Laden stehen haben möchtest?
Wie gesagt, der kam wirklich in diesem Moment. Also das war jetzt nicht irgendwas, womit ich lange, nein. Ich stand wirklich in diesem Supermarkt, in dem ich ja ein bisschen öfter war, wegen dieses Projekts und dachte, wie kann es sein, dass du, also da war ich ja schon ganz lange verheiratet und wir hatten ja schon mehrere Restaurants und Catering und das haben wir ja alles irgendwie zusammen auch aufgebaut, neben meiner Agentur und meiner Tätigkeit im Marketing und PR und so. Da dachte ich, das ist doch eigentlich eine ganz logische Schlussfolgerung, dass man dann auch ein Produkt hat. Wieso bist du denn nicht früher drauf gekommen? Also das war wirklich so ein Geistesblitz in dem Moment. Also das war nicht irgendwie etwas, was ich vorher geplant hätte oder ich hätte ja auch meinen Kunden gesagt, ihr müsst ein bisschen Marktforschung betreiben oder ihr müsst das mal ein bisschen besser durchdenken oder lass uns das mal besser strategischer planen. Also alles, was ich meinen Kunden empfohlen hätte, habe ich nicht gemacht.
Wie ging es dann für dich weiter? Du standst in der Küche und wusstest, okay, eine Tomatensauce soll es sein. Wie bist du dann vorgegangen?
Also ich wusste, dass es ja nur eine Möglichkeit gibt, diese Tomatensauce zu produzieren, weil ich kannte das ja aus Neapel. Das heißt, diese Tomatensauce, die ich kannte und liebte und als wirklich der Benchmark überhaupt fand, war ja die ja nur zur Erntezeit eingekocht wird. Das heißt, die Tomaten werden geerntet und werden sofort eingekocht. Jede Familie hat da ihre Rezepte. Der eine macht sie ungewürzt, der andere macht sie gewürzt, der andere ganze Tomaten, der andere passierte. Aber Tatsache ist, das sind Tomaten vom Feld, die bei voller Reife geerntet werden und sofort eingekocht werden. So, das ist der Geschmack. Und den wollte ich haben. Das heißt, ich musste ja irgendwie jemanden finden, der das mit mir zusammen macht. Ich habe ja keine Felder in Italien oder... Du kannst auch nicht einfach irgendwo im Hinterzimmer kochen, sondern das muss ja zertifiziert sein, damit du im Supermarkt überhaupt gelistet wirst. Ich hatte Gott glücklicherweise, war ich öfter auf der Anunca, auf dieser großen Foodmesse in Köln, die alle 2 Jahre stattfindet, und habe dort hunderte von Visitenkarten gesammelt von den Unternehmen, die ich irgendwie interessant fand. Und dann habe ich diese Kiste ausgepackt und habe sortiert und habe dann ein paar mir rausgesucht, habe die angeschrieben, angerufen, gemacht. Am Ende waren es 3, die ich besucht habe. Also ich habe mich dann ins Auto gesetzt, bin nach Italien gefahren und habe diese 3 besucht. Wie gesagt, es ging alles holterdiepolter, ne? Ich war besessen. Also ich.
Über welchen Zeitraum reden wir da?
Wenigen Wochen, 6 Wochen oder so.
Irre.
Total verrückt. Ich habe echt gesagt, ich muss das jetzt machen. Ja, und dann war einer, es war natürlich, es klingt jetzt, als würde ich irgendwie eine tolle Storytelling machen, aber es war wirklich so, den ich toll fand, weil der war gut zertifiziert und der ist auch in Mittelitalien, weißt du, und nicht ganz im Süden, wo ich dachte, das hat ja auch Vorteile, dass du da ein bisschen näher dran bist und so. Aber der sagte, tolle Idee, tolle Frau, du bist super, alles toll, aber nee, also wir machen nur für Gastronomie. Und das sind ja größere Gebinde und das so für deinen Endverbraucher, also das machen wir nicht. Und naja, und das Nein wollte ich echt nicht akzeptieren und habe dann so lange da rumgeheult und rumgemacht und Überzeugungsarbeit geleistet. Und dann hat er mir gesagt, ja, aber das, also die Mindestbestellung sind jeweils je Sorte 25.000 Gläser.
Ganz schön viel.
Mhm. Und dann habe ich echt gedacht, okay. Aber es geht ja nun mal nicht anders. Und dachte damals, naja, wir hatten zu der Zeit, glaube ich, ja 2 Restaurants und eine Cateringfirma. Habe ich gesagt, also gut, wenn alle Stricke reisen, dann kochen wir eben mit diesen Soßen im Restaurant. Es ist ja nichts, also es ist ja nichts Minderwertiges. Es ist ja das, was die Menschen manchmal schon kommen. Ach so, das ist eine fertige Tomate. Das ist ja gar nicht selbst gemacht. Und das ist ja wirklich dieser Blödsinn, der uns, also wir sind wirklich indoktriniert mit manchen Gedanken, die einfach falsch sind. Ne? Also das, was ich anbiete, ist das, was man zu Hause kochen würde. Keine Zusätze, keine Konservierungsstoffe, kein nichts. Und es ist gehobener, als wenn du aus einer Dosentomate deine Tomatensauce kochst.
Erklär nochmal, was der Unterschied ist zwischen der Soße, die du beschrieben hast, und den Tomatensoßen, die es so aus der Dose gibt.
Also Dosentomaten sind erstmal per se nichts Schlechtes. Muss man ein bisschen lesen, was drin ist, aber das ist ja nichts Verkehrtes. Aber es ist ja nicht das Gleiche, wie wenn ich eine fertige Soße, also ich mache das Glas auf, das ist, heute wird geerntet, morgen früh wird sofort eingekocht. keine Zusätze, keine Konservierungsstoffe. Also das ist schon so das Höchste, was du haben kannst. Nichtsdestotrotz ist es ja erstmal eine fertige Soße. Und die Leute haben dann so fertige Soße, alles so im Kopf. Und also, es gibt viele Ausdrücke. Also wenn wir von Bio-Tomatensoßen sprechen, dann kommen die Tomaten meistens auch aus Gewächshäusern und eben nicht vom Feld. Und es gibt dann es gibt aber auch eine nachhaltige Landwirtschaft. Da muss nicht immer Bio draufstehen. Das ist eine gute Landwirtschaft. Und deshalb sage ich, da wird so vieles vermengt, so viele Begriffe vermengt. Und ich wollte das, was die Familie meines Ex-Mannes eben zu Hause gemacht hat jedes Jahr. Ende August wird geerntet, dann wird tagelang, da sind noch so lustige Geschichten, die ich in meinem Kochbuch geschrieben habe, ne? Das sind wirklich witzige Geschichten, wie die 100-mal hin und her fahren mit ihren kleinen Autos, weil sie von den Feldern außerhalb Neapels die Tomaten kaufen. Also du kannst sie dort reservieren praktisch. Du hast deine Tomaten rein, die sind reserviert, das sind deine. Da kümmert sich zwar jemand um, aber irgendwie hat man das Gefühl, es sind meine Tomaten. Die sind sonntags, haben sie wirklich Ausflüge gemacht, um mal kurz nach den Tomaten zu schauen, ob alles okay ist für die Ernte. Also das sind schon so liebevolle Geschichten, so Liebe zum Essen. Und das war für mich der Punkt. Ich will aus nur im August aus frisch geernteten Tomaten, dass meine Soßen gekocht werden. Also das war wirklich so, es gibt nichts anderes. Wenn ich das nicht hinbekomme, mache ich es nicht. Und das haben wir hinbekommen. Also wir haben echt diese großen Mengen, habe ich auch bestellt, direkt. Es war Mai, ich hatte Glück, ich konnte noch reinrutschen, dass Ende August für mich produziert wird. Dann hatten wir gerade noch Zeit, uns irgendwie auf die schnelle Etiketten oder irgendwas zu überlegen. Und ich bin dann mit einem Supermarkt gestartet.
Und wie viel hat er abgenommen?
Also ich hab dann gesagt, also wenn ich das jetzt für dich mache, brauche ich ein Regal, was irgendwie so im Laden steht, dass die Leute das auch sehen. Dann haben wir gelacht, dann sagt er, ja, dann hätte ich dich gerne noch in Lebensgröße für die Drehtür. Sag ich, kriegst du auch. Also es war wirklich so, ne? Also mein Sohn hat sich zu Tode geschämt. Also in dieser Drehtür war so ein riesiges Bild von mir mit so Tomaten. Und dann habe ich im schwedischen Möbelhaus ein großes Regal gekauft. Hab da Rollen drunter machen lassen und ein großes Schild mit meinem Antlitz, damit man mich auch erkennt und sieht, auch Mensch, das war Wilhelmina. Ich meine, das war ja wirklich so dieser Vorteil, dass ich dort halt lebe in der Stadt. Und ich durfte mich selbst drum kümmern. Also wenn Soßen fehlten, dann habe ich gesagt, darf ich auffüllen? Dann bin ich hin, habe aufgefüllt. Also ich bin jeden Tag hin, habe auch gezählt, wie viel ich schon verkauft habe und wusste auch echt nicht, wie viel es normal ist zu verkaufen. Hatte gar keine Zahlen und dachte erst, ach du liebe Zeit, ich verkaufe ja nur 8 Gläser am Tag, das ist aber wenig. Was mache ich denn da? Und dann habe ich irgendwann vertraulich so einen Zettel bekommen, so einen Ausdruck, dass ich also eigentlich am meisten verkauft, die bestverkaufteste Tomatensoße überhaupt dort war. Hab aber auch Verkostung gemacht, immer mal am Wochenende stand ich da und habe die Leute probieren lassen. Und das war halt ganz wichtig, weil du... Also ein besseres Feedback kannst du ja gar nicht kriegen. Jetzt kann man noch sagen, okay, da lebe ich in dem Städtchen, da mögen mich die Leute eh, vielleicht hast du da noch ein bisschen Heimvorteil. Aber ich bin ja dann sehr schnell gewachsen, weil mich die Inhaber der Supermärkte weitergereicht haben. Also die haben dann ihren Kollegen Bescheid gesagt und haben gesagt, du, ich habe hier eine Tomatensoße, das ist der Wahnsinn. Wir haben noch nie so viel Tomatensoße verkauft, die macht das echt cool, kannst du nehmen. So, und dann sind wir immer wieder in dieses schwedische Möbelhaus, Regale gekauft, das ganze Wohnzimmer stand voll mit Regal. Wir haben dann in die Supermärkte gefahren, aufgebaut, Verkostung gemacht und es lief Bombe. Und dann habe ich mich, glaube ich hatte dann irgendwann, hatte ich 40 Märkte im Rhein-Main-Gebiet. Und wollte dann natürlich die zentrale Listung, ist ja klar, will ja jeder. Man denkt ja dann auch, Mensch, da bist du zentral gelistet, dann läuft die Sache ja von alleine. Und dann hat mir einer der Inhaber dieser Märkte, der auch im Aufsichtsrat der Zentrale sitzt und so weiter, einen Gefallen getan, der beim Einkäufer nicht gut ankam. Der dann meine Soßen genommen hat, da irgendwie ein Post-it drauf gemacht, einlisten, 3 Ausrufezeichen. Und dann hatte ich keinen Freund in der Zentrale, der mochte mich nicht. Also wir kamen dann nicht so gut miteinander zurecht. Und das war auch nichts für mich. Ich hatte auch nicht genug Geld. Also das sind dann so Sachen, da brauchst, so viel Geld. Das ist, ich war ja wirklich eine One-Woman-Show mit zwei Gläsern, ne? Und ja.
Wofür hättest du das Geld gebraucht?
Für Werbung, für Werbekostenzuschuss. Also wenn du in so Sache, sie haben eigene Magazine angenommen, ne? Du kommst dann da rein, dann hast du, zahlst du, ne? Richtig viel Geld, geschweige denn mal in die Werbung zu kommen. Oder also du zahlst an die Zentralen sehr viel Geld. Also dieses, was ich vorher hatte, waren inhabergeführte Märkte, mit denen konntest du auf Augenhöhe als Unternehmer kommunizieren. Und die fanden das toll. Und die gesagt haben, ich habe was Neues. Die Frau ist hier aus der Region, die kommt, die macht hier Verkostung, die kommt, die haben dann so Schlemmerabend oder Veranstaltungen, die ist immer dabei. Ja, da ist auch viel Menschlichkeit einfach, ne? Und plötzlich ist das über die Zentrale, der Typ mag dich nicht, weil er denkt, ich habe dich ja gar nicht ausgesucht, du bist mir hier aufgedrängt worden. Eigentlich habe ich gar keinen Bock auf dich. Und leg dir jetzt mal ein paar Steine in den Weg. Und ja, ist blöd gelaufen, hat aber so. Und ich merkte auch, das ist echt nicht so das, was ich eigentlich. Klar will ich verkaufen, klar will ich Umsatz machen, klar will ich das alles, aber ich habe ja mit über 50 oder fast doch 50, über 50 gegründet. Weißt du, da machst du nicht mehr alles mit.
Was hättest du dir gewünscht oder was hätte besser zu dir gepasst?
Sich auf Augenhöhe zu begegnen, wirklich Möglichkeiten auszuloten, wie können wir das besser machen, ne? Statt mir einfach irgendwelche Fetzen da mal hinzulegen. Also es war aber auch insgesamt, ich bin ehrlich, also es lief nicht so toll mit der Zentrale, dann, ich habe ja alles mit, nur diese Hausmessen, alles, also es war alles, mir war mir echt alles too much, aber es lief auch zu der Zeit weder privat, auch privat nicht gut. Meine Mutter war krebserkrankt, meine Ehe wurde geschieden, es war irgendwie alles blöd. Und dann bin ich auch raus aus der Zentrale, also irgendwie habe ich das, ich mache das jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt alles probiert, ich bin gerade müde, mir ist das alles zu viel, ich war mit allem überfordert und ich habe ja auch immer echt viel gearbeitet und habe gedacht, ich gehe jetzt wieder in meinen Job zurück. Ich suche mir jetzt einen Job. Es reicht, es war jetzt genug Abenteuer, ich mag jetzt nicht mehr. Und bin dann wieder als PR-Marketing-Manager arbeiten gegangen, aber nach ein paar Monaten, ja, kam ein Kunden auf mich zu und sagt, was ist los mit dir, wo sind die Soßen, was soll das, wo kriege ich die denn jetzt? Und das hat mich schon sehr berührt, ne, dass du halt nicht einfach weg bist, sondern dass da Leute sind, die nach dir, nach deinen Soßen, nach in Sachen fragen. Und ich habe gedacht, ich liebe ja meine Freiheit schon arg, ne? Und dachte, ich glaube, dass ich habe keine Ahnung von E-Commerce. Also ich bin sehr gut im Marketing, aber E-Commerce war sowas, dass ich habe gedacht, egal, ich mache jetzt einen Online-Shop, weil ich will das irgendwie selbst in der Hand haben. Ich will auch meine Kunden spüren. Das war ja das Tolle, früher in den Supermärkten. Du standst da und hast deine Verkostung gemacht und wirklich 90% haben gesagt, wow, was ist das denn? Das ist ja der Hammer, das schmeckt ja total nach Tomate. Sowas habe ich ja lange nicht gegessen und toll. Und so, also du das schwappt so über, ne, diese Euphorie. Und irgendwie wollte ich meine Kunden spüren, dann dachte ich, naja, obwohl, ist das nicht sehr anonym mit dem Online? Und wusste ja auch gar nicht, was ich da machen soll, dann habe ich mir einen Shop bauen lassen und dachte, na gut, über Presse kann ich ja. Und dann bin ich zur Presse und mit jeder Presseveröffentlichung kam die nächste Welle an Kunden und vielen Bestellungen. Und das Tolle ist, die Kunden haben mir geschrieben. Die haben mir wirklich Mails geschrieben. Also ich war immer begeistert. Ich dachte, oh, wie cool ist das denn? Und da habe ich mich gefunden. Also das ist so voll meins.
Super cool. Wie viele Dosen verkaufst du?
Also ich bin jetzt so bei 60.000 im Jahr. Das ist jetzt gar nicht, also 60.000 im Jahr. Früher war es halt so, dass ich war jetzt auch zweimal ausverkauft, was auch super cool ist, weil ich mittlerweile auch so ein bisschen B2B mehr unterwegs bin und zwar in Form von Kundengeschenken. Also da habe ich ein paar Kunden, die schenken das dann ihren Kunden zu Weihnachten. Finde ich ganz süß, ganz toll. Das war nicht geplant, da kam einfach jemand auf mich zu. Also dadurch haben wir dann natürlich wieder mehr verkauft, waren dann nochmal ausverkauft. Ich glaube, vorletztes Jahr 2 Monate war mild aus. Letztes Jahr waren es nur 2 Wochen. Aber es ist halt so, es ist immer nur, solange der Vorrat reicht. Punkt. Ich sorge zwar, versuche immer dafür zu sorgen, also weil es hat ja 3 Jahre Haltbarkeit, dass ich sage, okay, komm, versuch mal so 1,5 Jahre. Weil du hast so ein, also wenn wir fertig sind mit der Produktion, dann bleiben die Soßen 6 Wochen nochmal im Lager, weil nach 6 Wochen wird nochmal eine Untersuchung gemacht auf Keime. dadurch wirst du auch höher zertifiziert. Dass wir dann nochmal sagen, so stichprobenartig, wir müssen jetzt nochmal Gläser rausziehen und nochmal untersuchen, weil wir ja komplett frei von Konservierungsmitteln, künstlichen Stoffen oder irgendwas arbeiten. Und dadurch hast du das Gap. Selbst wenn wir fertig produziert haben, kann ich die Ware noch nicht abziehen. Ja, dann hast du halt mal ein paar Wochen keine Soße, ist ja nicht so schlimm. Und weil die Kunden echt treu sind. Und sobald die dann da ist, bestellen die dann wieder. Das ist okay. Aber nur so kann ich diese Qualität anbieten. Und da mache ich keine Kompromisse, möchte ich nicht.
Jetzt war es ja so, dass du auch viel Gegenwind bekommen hast. Also Tomatensoßen über einen Online-Shop macht man ja nicht. Tomatensoßen in 24er oder 48er Pakete macht man ja nicht. Wie hast du es geschafft, trotzdem den für dich passenden Weg zu finden, auch wenn ihn sonst kein anderer geht?
Also ich sag mal so, ich bin ja auch Unternehmerin, ne? Und ich rechne. Und ich sage, weder für mich noch für den Kunden, es macht für niemanden Sinn, weniger als 6 Gläser zu kaufen. Weißt du, das hat ja auch Versandkosten. Und was soll ich dir denn Versandkosten jetzt für 2 Gläser abnehmen? Also es ist ja, das macht ja alles keinen Sinn. Also habe ich halt versucht, nur das Ganze mal sinnhaft zu machen. Also ist die Mindestbestellmenge 6 Gläser. Du gehst ja auch kein Risiko ein. Es sind 6 Gläser Tomatensoße. Du kriegst von mir Rezepte, du musst die gar nicht immer mit Pasta essen. Also die wirst du aufessen. Die sind auch ein tolles Geschenk. Also meine Soßen hätten auch sehr, sehr viel verschenkt, weil auch das Etikett sehr hübsch ist und so. Und es muss ja irgendwie Sinn machen. Und es ist, ich habe es ja positioniert, als ein Produkt für deinen Lebensmittelvorrat. Und es ist so. Ich habe auch auf meinem Blog so eine Liste gemacht. Welche Lebensmittel, die haltbar sind, solltest du zu Hause haben, wo du auch mal eine Woche zu Hause bleiben kannst. Man kann ja mal krank sein. So, und du willst ja trotzdem irgendwas essen. Und ich bin das halt gewohnt. Bei uns zu Hause war das auch immer so. Wir hatten immer irgendwie Lebensmittelvorräte, weil ich bin ja gebürtige Kroatin und mein Mann war Italiener. So, also bei uns ist Gastfreundschaft ganz groß geschrieben. Also es kann ja auch sein, dass du mal spontan Besuch bekommst und dann musst du ja auch was anbieten. Also wir sind Fans von Lebensmittelvorräten und die Tomatensoße gehört für mich dazu. Und ich habe wirklich Kunden, die bestellen auch 48 Gläser, ja.
Ich durfte ja auch schon mal kosten und werde auf jeden Fall nachbestellen, weil die echt so, so lecker ist. Also ich konnte mir nicht so richtig vorstellen, weil ich zumindest nicht der Gourmet so im herkömmlichen Sinne bin. Mir ist Essen auch nicht so wichtig. Aber als ich die gegessen habe, dachte ich, okay, ich verstehe, was du sagst.
Ja, weil du schmeckst, weißt du, dieser Trugschluss, weiß ich nicht, eine Tomatensoße muss, also was, wir leben ja im Moment so ein Zeitalter, du kaufst zum Teil minderwertige Produkte und pimpst die dann auf mit irgendwelchen Garn. Das ist für mich auch sowas wie mariniertes Fleisch mit Fertigmarinaden oder so, finde ich ja ganz schrecklich. Und das gleiche mit Tomatensauce, weil da kommt dann noch rein ganz viel Knoblauch und Thymian und Rosmarin und ich krieg da sofort einen Rappel und denke, oh Gott, nein, bitte nicht. Das kannst du natürlich für bestimmte Gerichte, passt es vielleicht, aber in meiner Tomatensauce ist kein Knoblauch. Ganz wenig Basilikum und ganz wenig ein Hauch Oregano. Das heißt, die schmeckt wirklich nach Tomate. Und jetzt können wir mit diesem Produkt, weil Tomate auch ein sehr anpassungsfähiges Aroma ist, ne? Ist eigentlich vergleichbar mit Mango. Ist ja auch sehr anpassungsfähig, weil es so manchmal auch nur diesen fruchtigen Aspekt noch mitgibt. Und dadurch kann ich dir tausende von Rezepten kreieren mit Tomatensauce und die schmeckt immer wieder anders. Du kannst 5 Speisen haben und du wirst nicht herausschmecken, dass die Basis eigentlich immer meine Soße ist. Und es ist angepasst mit so einer Prise von einem anderen Gewürz oder irgendwie einem anderen Gemüse dazu. Das finde ich ja auch nochmal super sexy, eben da in der Küche zu stehen und herumzuprobieren, was passt wozu, weil ich ein Produkt habe, was ich immer wieder ja neu erfinden und anpassen kann. Ist ja auch toll.
Wie hat sich dein Berufsleben verändert, seitdem du mit deinen Tomatensoßen deinen eigenen Weg gegangen bist?
Also das hat, natürlich, ich brenne dafür. Also dafür brenne ich. Aber ich sage mal ganz ehrlich, wie gesagt, ich war schon immer so ein leidenschaftlicher Typ. Und ich hatte auch Glück, dass ich oft einfach auch Aufgaben hatte. Oder vielleicht kann ich auch leicht brennen für Dinge, an die ich glaube. Aber hier sehe ich halt eine tiefe Sinnhaftigkeit. Wir essen sowieso jeden Tag. Also dann essen wir doch bitte gut. Dann hat sich das ja auch ein bisschen verschoben, verändert. Manchmal sind ja die einfachsten Sachen die besten. Das muss ja gar nicht immer irgendwie was sehr Kompliziertes sein, ne? Also ich mache auch manchmal einfach nur ein bisschen Weißkohl mit meiner Tomatensauce und lasse es in Ruhe bei Niedrigtemperatur schmoren und es schmeckt fantastisch. So, also es geht nicht darum, dass wir jeden Tag Gourmet essen. Es geht darum, dass ich den Menschen mit an Hand gebe. Du kannst auch nach einem langen Arbeitstag, ohne ewig in der Küche zu stehen, wer hat darauf schon Bock? Niemand, ne? Egal, wie gern du kochst. Also wenn du einen ganzen Tag gearbeitet hast, hast du ja abends nicht Lust, jetzt dann noch ewig in der Küche zu stehen. Gebe ich dir Rezepte mit, wie du schnell etwas Gutes und Gesundes essen kannst. Kinder, wie führe ich denn Kinder, ich sage jetzt mal, an bestimmte Speisen heran? Wie kann man die anders zubereiten, dass sie sie mögen? Oft ist es ja so, wir hatten ja Restaurants, da sprichst du mit Leuten. Die hatten mal irgendwann mal rote Beete oder Rosenkohl, ich sage jetzt mal, nicht so lecker zubereitet gegessen und haben das dann komplett aus ihrem Speiseplan gestrichen. Super schade, ne?
Bei Rosenkohl finde ich es nicht so traurig, ehrlich gesagt. Aber rote Beete, ja, ja.
Vielleicht probierst du es einfach mal irgendwie anders zubereitet und sagst, hey, wow, also ich habe so oft erlebt, ne? Dass sie dann sagten, oh wow, das hätte ich ja nie gedacht, das schmeckt ja toll. Ich hab's mal, so habe ich es noch nie gegessen. Also das sind alles so Sachen, wo ich sage, Geschmack ist etwas, was ja auch trainiert wird, wo du probierst, wie du sagst, mir ist Essen nicht wichtig und dann habe ich aber deine Soße probiert und schmeckte mir. Und das meine ich, sich zu öffnen für Speisen, für Menschen, für das Leben, für so vieles.
Was hast du für Wünsche für die Zukunft mit deinem Unternehmen?
Also ich habe den Wunsch, beziehungsweise ich habe jetzt auch die Hoffnung und die Aussicht, dass ich es doch ein bisschen größer machen kann, aber online bleibe. Und ja, also die Verbindung ist halt toll. Ich habe nicht den Wunsch, mehr Produkte anzubieten. Also darauf wurde ich auch, du hattest ja vorhin gesagt, ne, dass viele gesagt haben, am Anfang gesagt, oh, ein Online-Shop, nur zwei Soßen, was soll das denn, wer soll denn da einkaufen? Haben wir Gott sei Dank widerlegt. Na, dann der Handel zum Beispiel, der Handel möchte nicht nur zwei Soßen, der möchte, dass du dann ganz viele hast. Ich sage aber, ich weigere mich, weil Tomaten werden seit über 100 Jahren eingekocht. Da waren aber keine anderen Zusätze drin. Das ist dann die Tomate. Punkt. So, ich möchte nicht eine fertige Tomatensoße, wo schon Zucchini drin ist oder Pilze drin sind oder irgendwas. Ich möchte das gerne frisch haben. Und also ich möchte auch nichts verkaufen, was ich nicht selber essen würde. Und das ist auch ein Stück Freiheit zu sagen, ich verkaufe dir nur das, was ich selber toll finde. Und also bleibe ich bei den zwei Produkten. Es wird keine weiteren von mir geben. Es wird nur weitere Rezepte geben, was du mit diesen zwei Produkten noch kochen kannst. Und da halte ich mich dran, das finde ich super. Damit bin ich glücklich.
Und wie kann das Ganze dann doch noch größer werden?
Naja, guck mal, ich habe ja nur einen kleinen Bruchteil der Menschen in Deutschland erreicht bis jetzt und einen Bruchteil in Österreich und der Schweiz. Sie sind ja auch sehr treu, das muss ich echt sagen. Also wenn man bedenkt, wie viele Millionen Menschen Tomatensauce grundsätzlich mögen oder essen, dann ist das Potenzial riesig. Aber ich habe ja auch noch nie Werbung geschaltet, muss ich ja jetzt sagen. Ich habe ja alle meine Kunden nur über Presse und mein Newsletter und sowas erreicht und über Mund-zu-Mund-Propaganda. Die sagen es dann ihren Freunden und die schenken es und dann schreiben mich die Beschenkten an und sagen, ich habe deine Soße geschenkt bekommen, die ist ja toll, bestelle ich jetzt auch. So, ich habe noch nie Werbung gemacht.
Warum glaubst du, dass keine große Firma das Angebot hat, was du hast?
Also, schau. Die Frage wurde mir kürzlich schon mal gestellt. Also ich produziere jetzt 60.000 Gläser im Jahr. Ich kann das nicht beliebig vergrößern. Ich kann es noch um ein Vielfaches vergrößern. Aber du musst dir vorstellen, wenn jemand im zweistelligen, dreistelligen Millionenbereich ist, wie soll der denn nur in wenigen Wochen im Jahr produzieren? Die produzieren das ganze Jahr. Also gibt es auch, wir wollen auch dieses Risiko nicht eingehen. Das ist ja ein großes Risiko, wenn du mit Tomaten vom Feld arbeitest, bist du ja von der Natur abhängig, ne? Hagel zur falschen Zeit, Hochwasser, wir hatten das ja alles, wo dann die Tomaten teurer sind oder die Ernte kleiner ausfällt. Also du musst im Einklang mit der Natur das machen. Das erzählt dir zwar jeder, dass er das macht, das macht er aber nicht. Es gibt ja nicht umsonst in Südspanien, wo das Klima eigentlich prädestiniert ist für den Tomatenanbau, diese riesen Gewächshäuser stehen, so groß wie eine Stadt, weil dir das die Sicherheit gibt. Also mit Tomaten aus Gewächshäusern oder weiß ich nicht, konservierten Tomaten oder whatever, bist du auf der sicheren Seite. Da gehst du kein Risiko ein. Du weißt, du hast die einfach immer. Dann haben wir ja noch das Phänomen, das traurige Phänomen mit dem Tomatenkonzentrat aus China. Also der Markt ist voll davon. Ne? China ist ja der größte Tomatenanbauer der Welt. Und dort werden die Tomaten zu einem Tomatenkonzentrat verarbeitet, was auch europäische Firmen kaufen. Das sind aber große Firmen, weil du das containerweise kaufst. Und wenn du das verarbeitest, in Italien zum Beispiel oder in Spanien oder wherever, dann steht dann Made in Italy, Spain, France, sonst was drauf, weil die Endverarbeitung ja in Europa stattgefunden hat. So, das ist der Tomatenmarkt, der tatsächliche. Das heißt, das, was wir machen, ist eigentlich fast schon vom Aussterben bedroht, weil ich werde damit niemals in den dreistelligen Millionenbereich wachsen können. Du musst dir ja auch vorstellen, stell dir mal vor, du machst 500 Millionen Umsatz, ja? Und das kannst du ja nicht produzieren in einer Woche oder zwei. So, das ist aber nun mal die Erntezeit. Die ist auch in Italien Ende August. So, das heißt, du musst ja das ganze Jahr Tomaten haben, die du in irgendeiner Form verarbeitest. Sonst stell dir mal das Lager vor. Du müsstest für 500 Millionen Euro allein ein Lager haben, wo alles gleichzeitig drin ist. Das funktioniert ja nicht. So, wir reden ja hier von Konzernen, von Großen. Das, was ich mache, das ist so ein Manufakturniveau. Also ich könnte bis 300, vielleicht sogar 500.000 Gläser kriegen wir noch irgendwie hin in diesem Zeitraum. Aber das war's dann auch.
Ermina, was würdest du jemandem raten, der gerade an der Stelle steht, wo du vor vielen Jahren standst und überlegt, etwas Eigenes machen zu wollen?
Ach, weißt du, ich habe ja eigentlich das, was man eigentlich machen soll. Das eine ist ja die Marketing-Hermina, ne? Die wird dann sagen, ja komm, wir beobachten jetzt mal den Markt, wir gucken mal, was da los ist, wir machen mal ein paar Analysen, wir schauen mal, wo da. So, das habe ich ja alles nicht gemacht. Ich bin ja einfach mit Herzblut losgerannt wie eine Irre und habe gesagt, mir alles egal, ich mache das jetzt einfach. Hat ja auch ganz gut geklappt, ne? Mit vielen, du wirst immer Höhen und Tiefen haben, egal was du machst. Also niemand geht permanent nur wie eine Rakete nach oben. Also ich gönne es jedem von Herzen, jedem. Aber ich denke, Unternehmertum ist eben genau das, mit den Höhen und Tiefen arbeiten zu können. Festzustellen, vielleicht liegt es, was weiß ich, an meinem Etikett und zu sagen, ich traue mich, einen Relaunch zu machen. Also sonst nochmal anders probieren, optimieren. Ja. Unternehmertum ist eine Herausforderung, egal wie. Und das macht einen Unternehmer aus, zu sagen, läuft vielleicht nicht so gut oder ich habe mir das anders vorgestellt oder wie bei mir mit der Zentrale, ne? Habe echt gedacht, ja, wohl, jetzt geht's ab und dann wurde das wirklich zum Desaster. Vielleicht gibt man zwischendurch auch mal auf und steht wieder auf. Dranbleiben, wenn du es wirklich liebst und mit Herzblut rangehst. Das würde ich halt jedem sagen. Klar, mach dich schlau, informier dich im Vorfeld, guck mal. Aber am Ende, schau, es gibt doch nicht von jedem Produkt nur eins. Wer hat denn schon echte Innovation, dass du sagst, ja, Tomatensoße gibt's ja schon. Klar gibt's die, aber ich finde meine trotzdem am besten.
Sehr schön. Ermina, ich danke, dass du deine Geschichte mit uns im Podcast geteilt hast. Ich wünsche dir, dass es genauso kommt, dass du noch wachsen kannst in dem Maße, wie es gut und dienlich für dich ist. Also viel Erfolg und alles Gute für dich.
Ich danke dir vielmals, dass ich bei dir sein durfte.
Herminas Geschichte zeigt, Erfüllung entsteht nicht auf geradem Weg, sondern oft da, wo wir Umwege, Brüche oder Rückschläge erleben und trotzdem weitergehen. Ihre Tomatensoßen sind nur scheinbar einfach. Dahinter steckt eine Geschichte von Mut, Verzicht, Intuition und Haltung. Hermina ist sich selbst treu geblieben gegen Marktlogik, gegen Ratschläge und manchmal auch gegen den Widerstand der Vernunft. Wenn du also an dem Punkt stehst, an dem du dich fragst, ob du das wirklich wagen kannst, hör auf deine innere Stimme. Und wenn es sich richtig anfühlt, dann mach es einfach. Bevor wir uns in der nächsten Woche hier an dieser Stelle wiedersehen, hier noch der Hinweis auf meinen Workshop am Samstag, den 17.05. von 10 bis 13 Uhr. Es geht um das Thema Grenzen setzen. Es sind noch einige wenige Plätze in diesem Workshop verfügbar. Wenn du also dabei sein möchtest, dann buche dir deinen Platz über den Link in den Shownotes oder auch über meine Webseite janikgestör.com. Im Workshop werden wir in die Tiefe gehen und anschauen, wie du erkennst, dass du im Job nicht für deine Grenzen einstehst. Und dann werden wir uns darum kümmern, wie du das tun kannst. Und zwar so, dass andere das respektieren, und akzeptieren, aber es auf der anderen Seite auch noch freundlich ist. Freundlich, aber sehr deutlich. Wenn du Lust hast, das zu lernen, dann sei gerne dabei. Letzte Plätze sind noch verfügbar über den Link in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe, dein Janike.